Schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid und auch schön, dass ihr von zu Hause zuschaut. Ich möchte gerne am Anfang noch mit uns beten. Dreieiniger Gott, ich danke dir dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der dabei ist und ja, du siehst, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Du siehst, was uns freut, aber du siehst auch, was uns Sorgen bereitet. Du siehst das, was uns von dir fernhält. Und wir dürfen dir das alles hinlegen. Wir dürfen dir das hinlegen, dass du unsere Herzen frei machst, dass wir offen sind für das, was du uns zu sagen hast. Und so schenk du mir bitte die richtigen Worte, sprich du durch mich und segne diesen Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Rainer, das, was du vorhin erzählt hast mit dem Pin, kann ich sehr gut nachvollziehen. So eine identische Situation hatte ich auch schon. Allerdings war ich da nicht zu Hause und konnte nicht nachgucken. Das war dann ganz schön unangenehm, nicht mehr zu wissen, wie der PIN sein könnte. Damals in der Situation hat mir meine Mutter geholfen. Die habe ich dann nämlich angerufen und die hat, da wohnte ich noch zu Hause, damals zu Hause dann nachgeguckt und ich konnte dann meinen PIN eingeben und mein Handy wurde nicht gesperrt. Aber ich glaube, diese Freude darüber, etwas zu finden, das können wir alle nachvollziehen. Wenn ich noch so an meine Kindheit denke, mein Bruder und ich haben oft zusammen Lego gespielt. Mein Bruder ist 4 Jahre jünger. Er musste immer die Teile suchen und ich habe gebaut. Und wenn wir dann einen Teil gefunden hatten, das war immer ein großes Geschenk. Das hat immer richtig Spaß gemacht. Manchmal fand man einen Teil auch erst, wenn man es nicht mehr brauchte. Aber das war immer eine große Freude. Und genauso kennt ihr mit Sicherheit auch Situationen aus eurem Alltag. Der Haustürschlüssel, der Autoschlüssel, den man nicht mehr wiederfindet. Vielleicht ist es auch mal die Brille, wobei bei mir eher selten, weil ohne Brille sehe ich gar nichts. Also hätte ich ein großes Problem, wenn ich sie nicht finden würde. Alltägliche Gegenstände, die wir suchen und vielleicht nicht sofort finden, aber wenn wir sie gefunden haben, ist die Freude umso größer. Und bei Gott ist es so, dass er uns Menschen sucht. Und seine Freude am Finden ist riesengroß. Gott sucht den Menschen und freut sich über alle Maßen, wenn er einen Verlorenen findet. Und seine Freude steckt im Himmel alle Engel an. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Menschen, die ohne Gott leben, zu retten. Das sagt 1. Timotheus 1, Vers 15. Gott sucht den Menschen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und so entspricht er auch seinem Vater im Himmel. Gott ist außer sich vor Freude, wenn ein Verlorener gefunden wird und sich finden lässt. Und warum? Weil Gott die Menschen lieb hat und nicht ohne ihn sein möchte. Weil Gottes Herz an dem Verlorenen hängt. Weil Gott die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Es gibt in der Bibel verschiedene Stellen, die darüber berichten und ein Gleichnis ist besonders berühmt, und zwar das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und das wird auch ganz gerne kleinen Kindern erzählt. Ich weiß noch, ich hatte als Kind auch so ein Spiel, das hieß der gute Hirte, da musste man dann, wie so eine Art Mensch ärgere dich nicht spielen, musste man Schafe einsammeln. Aber so diese Geschichte vom verlorenen Schaf wird oft Kindern erzählt und kommt manchmal vielleicht eher so ein bisschen harmlos auch daher. Aber da irrt man sich tatsächlich. Wenn wir in das Gleichnis von Jesus reingucken und es irgendwie als Kinderkram abtun, dann versehen wir uns. Etwas oder jemanden verlieren, verloren gehen oder verloren sein, das ist schrecklich. Und das wissen Kinder sehr gut. Ich bin als kleiner Junge mal mit meinen Eltern einkaufen gewesen und fand da das Spielzeug von Bruder, das sind so Trecker, die fand ich ganz toll. Und meine Eltern haben nicht gemerkt, dass ich da stehen geblieben bin. Das war bei Multi in Leer und auf einmal war ich weg. Das war schrecklich. Ich habe bitterlich geweint, bis irgendwann dann eine Durchsage kam, der kleine Stefan möchte doch gerne da und da abgeholt werden. Und Kinder wissen das oft sehr gut, was es heißt, verletzlich zu sein und auf einen guten Hirten angewiesen zu sein. Wir sind oft untröstlich, wenn wir etwas verlieren, was uns am Herzen liegt. Schon kleine Verluste können Menschen aus der Fassung bringen. Und wir erschrecken, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir die Orientierung verlieren, keinen Ausweg mehr sehen. Es tut sich vielleicht sogar ein Abgrund auf, wenn ein geliebter Mensch mich im Stich lässt, wenn ich sehe oder wenn ich ihn verliere, dann bin ich allein, dann bin ich verloren und mein Fundament wankt. Aber Verlorenheit kann auch ganz anders sein. Ein Mensch kann zum Beispiel immer wieder Böses tun und sich darin immer tiefer verstricken, weil eine Lüge die nächste an sich zieht und das Unrecht ihn immer weiter abstumpft. Gottes Freude über den Gefundenen ist so riesengroß, weil der Verlust ihn so sehr schmerzt und weil die Gefahr für den Verlorenen so groß ist. In dem Gleichnis erzählt Jesus am Ende, sagt er, freut euch mit mir. Und das ruft der glückliche Hirte seinen Kollegen zu. Freut euch mit mir. Das sagt Jesus zu denen, die seinen Umgang mit den Zöllnern und Sündern kritisieren und über ihn lästern, nörgeln oder ihn sogar schlecht machen. Und darum erzählt Jesus dieses Gleichnis. Nicht nur eins, sondern gleich drei Gleichnisse. Und das berühmteste ist vielleicht das vom verlorenen Sohn. Und das endet auch genau so. Freu dich mit mir. Das bittet der gute Vater seinen älteren Sohn, der nicht mitfeiern möchte, als der verlorene Bruder wieder zurückgefunden hat. Freut euch mit mir. Jesus erzählt von der herzlichen Liebe Gottes. Wie kein anderer versteht er es, Menschen ihrer Verlorenheit aufzusuchen, sie zu trösten, aber sie auch auf einen besseren Weg zu führen. Jesus ist der gute Hirte. Jesus erzählt dieses Gleichnis verschiedenen Leuten, Zöllner und Pharisäer. Und sie hören dieses Gleichnis und beide bekommen vielleicht einen heilsamen Schrecken. Ich bin auch ein verlorenes Schaf, denkt vielleicht der Zöllner. Ich würde nie für einen einzelnen Menschen so viel einsetzen wie dieser Hirte. Für mich sind Menschen entweder nützlich oder nutzlos. Was schert mich der Verlust eines Einzelnen? Wie sehr muss Jesus die Menschen lieben und wie arm bin ich, dass ich das nicht kenne? Der Pharisäer überlegt, man lebt entweder gerecht oder ungerecht. Gott liebt die Gerechten. Wer verloren geht, ist selbst schuld. Aber dieser Hirte fragt gar nicht nach Schuld. Er macht einfach alles für sein Schaf, weil er es lieb hat. Wenn Gott so ist, wie Jesus sagt, dann habe ich vielen Menschen Unrecht getan. So stelle ich mir das vor, dass der Pharisäer und der Zöllner in diesem Moment einen heilsamen Schrecken bekommen und sich von diesem Gleichnis anrühren lassen. Gleichgültig hat der Zöllner Menschen ausgenutzt und gleichgültig hat der Pharisäer Menschen verurteilt. Und dann erfahren sie durch Jesus, wie Gott die Menschen sucht, gerade den Verlorenen, und wie er alles dafür tut, ihn zu finden. Und das ist so ganz anders als die herzlose, lieblose Gleichgültigkeit, die einen Menschen einfach verloren gibt. Und ich bin ganz ehrlich, ich erschrecke mich da oft über mich selbst, aber auch über uns Menschen generell. Ich erschrecke mich über die Gleichgültigkeit, die viele Menschen empfinden und die sie selbst trifft. Wie gehe ich oder wie gehen wir gleichgültig über Menschen hinweg? Wir schreiben den ab, der uns nicht passt. Oder denken so, von dem ist irgendwie nichts mehr zu erwarten. Wir gehen dem aus dem Weg, der uns nichts bringt, der in unser Bild nicht passt oder vielleicht nicht interessant genug ist. Wir geben andere verloren und fürchten selbst, verloren zu gehen. Wir kümmern uns nicht um die in Not und kümmern uns nicht um die Not, die den anderen trifft. Es ist schrecklich, wenn in der Schule zum Beispiel ein Lehrer oder eine Lehrerin seinen Schüler oder die Schülerin verloren gibt. Wenn ein Schüler spüren muss, dem Lehrer liegt nichts mehr an mir. Und es kann auch verstörend wirken, wenn einem Menschen die Wertschätzung entzogen wird. Wenn Mitarbeiter oder Mitschüler einen Kollegen abschreiben, ihm aus dem Kreis herausdrängen, ausgrenzen oder vielleicht sogar mobben. Wer fremd ist, bekommt oft keine Chance. Vielleicht können wir nicht anders, aber wir blenden die meisten Konflikte unserer Zeit einfach aus. Ignorieren sie, verdrängen sie und gehen und geben sie damit verloren. Gerade aktuell sind ungefähr 80 Millionen Menschen auf der Welt auf der Flucht. Wir haben zahllose Kriege, zahllose Opfer, Hungernde in vielen Regionen der Welt. Und wenn wir so auf das Corona-Weltgeschehen schauen, geht es uns in unserem Land blendend. Viele Menschen fern und nah rutschen einfach aus unserem Blickfeld. Oftmals erschrecken wir uns aber auch darüber, wie gleichgültig und unberührt wir die Nachrichten von großem Leid registrieren, aber auch gleich wieder vergessen. Und Jesus ist das Gegenteil von gleichgültig. Er sieht die verlorenen Menschen, er weiß um die gescheiterten, er weiß um die verzweifelten, verletzten Menschen. Jesus kennt auch die dunklen Stunden von uns. Die Zeiten, in denen wir uns verloren fühlen. Die Abgründe unserer Seele. Jesus geht zu den verlorenen Menschen und freut sich über jeden, der sich finden lässt. Es gibt nicht einen, der nicht umkehren müsste. Es gibt nicht einen einzigen Menschen, der Gott nicht nötig hat. Und umgekehrt, Gott sehnt sich nach uns. Mehr als alles andere will Gott, dass wir ihn brauchen und uns von ihm finden lassen. Denn Gott sucht den Menschen. Die Bibel berichtet uns von einem Mann, der genau das erleben durfte. Er wurde von Jesus gesucht, gesehen, ernst genommen und angenommen. Rainer hat sie uns am Anfang schon mal vorgelesen. Das ist die Geschichte von Zachäus. Die Geschichte ist sehr bekannt und die meisten von euch haben sie bestimmt schon oft gehört. Aber ich möchte euch noch einmal in diese Geschichte mit hineinnehmen. Für Zachäus fühlt es sich nämlich total gut an. Er hat einen aussichtsreichen Job, Leitungsverantwortung, viel Geld, ein tolles Haus, Angestellte, gutes Essen, teure Getränke, Macht. Alles, was er sich erträumt hatte. Es fühlt sich so gut an. Zuerst. Aber dieses luxuriöse Leben, was er führt, auf der Welle des Erfolgs, auf der er sich bewegt, das hat auch seine Schattenseiten. Und die fühlen sich gar nicht so gut an. Die Verachtung und die Ablehnung der anderen, dieses Gefühl von Schuld, das waren ständiger Begleiter, gehörten dazu, zu diesem Leben als reicher Zöllner. Nur mit Freundlichkeit hätte Zachäus es nicht so weit gebracht. Aber am schlimmsten für ihn war die Einsamkeit. Denn niemand wollte wirklich etwas mit ihm zu tun haben, mit ihm, diesen betrügerischen Zöllner. Es war ein hoher Preis für seinen Wohlstand. Vielleicht zu hoch, aber das war sein Leben. Bis zu diesem Tag, der alles veränderte. Schon früh am Morgen spürte Zachäus die Aufregung der Menschen, die in Scharen in die Stadt strömten. Jesus kommt, hörte er sie sprechen. Und neugierig und total aufgeregt kamen sie von nah und fern herbei, um Jesus zu sehen, um ihn zu hören, um ihn, der auf so besondere Weise von Gott zu reden wusste, um von ihm, dem nachgesagt wurde, Wunder vollbringen zu können, von ihm, von dem einige leise flüsterten, dass er sich besonders für die Schwachen und für die Unterdrückten einsetzte, ja sogar für Huren und für Zöllner, von ihm, von dem manche sogar behaupten, dass er Gottes Sohn sei. Von ihm wollten sie hören, ihn wollten sie sehen. Und auch Zachäus ist neugierig. Er will Jesus gerne sehen. Aber zuerst will er natürlich noch den Zoll kassieren. Weil heute lohnt es sich ja richtig, so viele Menschen wie in die Stadt strömen. Als er sich schließlich auf den Weg macht zur Hauptstraße, die zum großen Platz führt, da sind die Straßen bereits komplett voller Menschen. Überall stehen sie eng an eng. Lasst mich mal durch, ich möchte auch was sehen. Ihr verstellt mir den Blick. Lasst mich doch durch, bitte, ich bin viel kleiner als ihr, spricht Zachäus die Menschen an, die vor ihm stehen. Und die Leute, wie reagieren sie? Die sehen ihn und sagen, ist das nicht Zachäus, der Chef der Zolleinnehmer, der größte Betrüger von allen? Hau ab, verschwinde, such dir einen anderen Platz. Wieder und wieder hört Zachäus solche und auch ähnliche Beschimpfungen und einige schubsen ihn sogar zurück. Jetzt haben sie die Macht über ihn und spielen sie aus. Sie zahlen es ihm heim, denn er ist klein und kann nicht sehen hinter ihrem Rücken. Sie lassen ihn ganz deutlich spüren, was sie von ihm halten. Er hat keine Chance, nach vorne zu gelangen. Keine Chance, einen Blick auf Jesus zu werfen. Aber aufgeben ist für ihn in dieser Situation keine Option. Schließlich fällt ihm der große Maulbeerfeigenbaum ein, der da entlang der Straße steht. Zügig macht sich Zachäus auf den Weg und steigt hinauf. Lässt sich auf einem dicken Ast nieder und wartet. Er wartet auf Jesus. Wie wird er wohl sein, dieser Jesus? Und was wird er wohl sagen, fragt er sich. Doch je länger Zachäus drüber nachdenkt, desto mulmiger wird ihm auch zumute. was ist denn, wenn Jesus einstimmt in die Rufe der anderen, in die Beleidigungen? Was ist, wenn Jesus ihn ebenso Verachtung spüren lässt? Was wenn? Doch plötzlich sieht Zachäus Jesus die Straße heraufkommen. Jesus hat ein Lächeln im Gesicht. Und langsam kommt er voran. Viele wollen etwas von ihm. Einigen legt Jesus die Hände auf, er segnet sie. Anderen spricht er ein tröstendes Wort zu. Anderen schenkt er Hoffnung. Viele wollen ihn berühren. Direkt unter ihm auf der Straße kann Zachäus ihn nun ganz deutlich sehen. Er ist angehalten und schaut sich um. Er schaut nach oben. Und da treffen sich ihre Blicke. In dem Moment hält Zachäus den Atem an. Was wird jetzt wohl passieren? Kommt jetzt das große Donnerwetter oder wird Jesus jetzt gleich auch zeigen, dass er gar nichts von mir hält und wird gehen, ohne dass er irgendetwas sagt? Momente vergehen und nichts geschieht. Und dann legt sich ein erkennendes Lächeln auf Jesus Gesicht. Zachäus, komm runter. Heute möchte ich bei dir zu Gast sein. Wie bitte? Habe ich das richtig gehört, denkt sich Zachäus? Also erstmal, woher kennt er überhaupt meinen Namen? Und zweitens, habe ich geträumt? Doch ja, Jesus schaut weiterhin erwartungsvoll in die Höhe. Und schnell klettert Zachäus vom Baum herunter. Als die anderen ihn sehen, da wird's unruhig. Was? Bei so einem möchte Jesus zu Gast sein? Weiß er denn nicht, wer das ist? Was soll das denn? Und verärgert kehren einige um, gehen nach Hause, weil sie das nicht erklären können. Für Zachäus aber ist das der Moment seines Lebens. Der Moment, der alles verändert. Materiell hat Zachäus zwar alles, glücklich ist er aber nicht. Ihm fehlt der Kontakt zu anderen Menschen. Er fühlt sich einsam und allein. Und dieses Gefühl wird noch dadurch verstärkt, dass alle in ihm immer nur den Zöllner sehen, seinen Beruf. Die Schublade wird aufgemacht, es wird festgelegt und die Schublade wird wieder zugemacht. Und sich davon befreien? Unmöglich. Bis Jesus kommt und ihn sieht, mit all seinen Verletzungen, mit seiner Trauer, mit seiner Einsamkeit, da oben im Baum. Nicht den Zöllner, sondern den Menschen. Und die Ansprache von Jesus legt den Finger in die Wunde von Zachäus, aber sie heilt sie zugleich. Zachäus, komm runter, ich will bei dir heute zu Gast sein. Gesehen werden, so wie wir wirklich sind, mit unseren Bedürfnissen, unseren Sehnsüchten. Angenommen sein mit unserem Versagen. Uns trotz allem geliebt wissen. Ich glaube, dass das Erleben ist, was uns wirklich zu glücklichen Menschen macht. Nicht in jedem Moment, aber grundsätzlich. Dort, wo ich als Mensch meine Bedürfnisse, meine Stärken und Schwächen von anderen Menschen gesehen und ernst genommen werde, da fühle ich mich wohl. Da fühle ich mich akzeptiert, angenommen und geliebt. Und dort, wo das der Fall ist, kann ich glücklich sein. Glück empfindet man nämlich selten allein. Höchstens mal für den Moment, aber nachhaltiges Glück, das erlebe ich nur mit anderen zusammen. Und es ist dann besonders groß, wenn ich es teilen kann. Und das ist auch der Knackpunkt im Leben von Zachäus. Hier in dieser Geschichte erlebt er, dass ihn jemand sieht, wirklich sieht, mit all seinen Bedürfnissen. Und Jesus sieht bei diesem Mann, der sich da oben im Baum versteckt, das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und genau dieses Bedürfnis stillt Jesus, indem er sich bei Zachäus einlädt. Gesehen werden, angenommen sein, geliebt fühlen. Darauf kommt es an, auch in unserem Leben. Und wir brauchen das genau wie Zachäus. Was sind die Verstecke, in denen du dich verbirgst, um nicht enttäuscht zu werden? Und ich kann dir sagen, Jesus ruft auch zu dir, komm raus aus deinem Versteck. Ich sehe dich. Und ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, denn ich liebe dich. Komm zu mir. Ich habe Worte des ewigen Lebens. Wer meine Gemeinschaft annimmt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben, denn meine Liebe gilt immer. Er sieht mich. Er nimmt mich an, wie ich bin. Er liebt mich. Und das immer. Und genau das erlebt Zachäus. Und dieses Erleben verändert ihn. Das verändert sein Leben. Jesus hat ihn gesehen, den Menschen, hat ihn angenommen, ihm vergeben. Und seine Liebe gilt ihm. Das weiß Zachäus jetzt. Wenn wir im Lukas-Evangelium weiterlesen, können wir in dieser Geschichte abschließend eine große Veränderung von Zachäus lesen und beobachten. Er sagt da: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Kommt das überraschend? Wenn man so genau hinsieht, eigentlich nicht. Denn jetzt ist Zachäus ein glücklicher Mensch. Plötzlich leitet ihn nicht mehr die Verbitterung und der Schmerz, sondern die Freude und das Glück. Und wem das Herz übergeht, der hat genug, um zu teilen. Der gibt gerne ab, auch weil er weiß, dass das Glück dadurch nicht kleiner wird, sondern größer. Tief in uns drin wissen wir, glücklich bin ich dann, wenn ich gesehen werde, angenommen werde und geliebt bin. Im Geben bin ich derjenige, der sieht, die Not des anderen annimmt und liebt. Und Zachäus erlebt das. Und Jesus sieht am Ende diese Veränderung. Und darum gilt etwas, was Jesus dann sagt. Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Gott besucht uns in Jesus. Gott sucht uns nicht von Weitem. Nicht so, wie das bei mir war, als ich bei Multi verloren gegangen bin. Oder wie man es vielleicht mal bei IKEA hört, so nach dem Motto, die Eltern der kleinen Emma werden gebeten, ins Smallland zu kommen. Aber auch nicht wie eine Vermisstenanzeige, die man in einem Fundbüro aufgibt. So, suche schwarze Brieftasche, bitte melden. Nein, Gott macht sich selbst persönlich, greifbar, leidenschaftlich auf die Suche. Sein Sohn Jesus Christus ist der letztendliche Beweis seiner Suche. Und sein Sohn Jesus Christus ist die größte Bestätigung seiner Liebe, seiner Wertschätzung für uns. Und er hat ein ganz klares Programm: Suchen und retten, was verloren ist. Er weiß genau, wo der Mensch ist, wo wir uns verstecken. Er spürt uns auf und kommt uns nah. Okay, meinst du jetzt vielleicht, wenn Gott selbst auf die Erde kommt, dann hört doch mit Sicherheit dieses Suchen irgendwie auf und die Menschen werden ihm dann endlich glauben. Doch so ist es nicht. Jesus sagt selbst im Gleichnis von den Weingärtnern in Markus 12, dass es total dramatisch ist und überhaupt nicht so geschieht. Der Mensch will nichts von Gott wissen, will nicht aufgesucht werden. Im Gegenteil. Der Mensch richtet den Sohn Gottes zu Tode. Was hat der Mensch da nur getan? Doch da schlägt der Heilsplan Gottes eine ganz andere Richtung ein. Und das ist auch Teil des Plans. Die Suche und die Rettung, die Jesus im Blick hat, ist viel gründlicher. Sie geht an die Ursache, an das Grundproblem. Es geht an die Sünde. Das Getrenntsein von Gott. Und mit der Sünde lässt Jesus auch deren unmittelbare Folge, den Tod. Der stellvertretende Tod von Jesus und seine leibliche Auferstehung ermöglichen jedem, der ihm sein Vertrauen schenkt, ein neues, ewiges Leben. In einer wiederhergestellten, intakten Beziehung zu Gott. Kein Versteckspiel mehr. Kein Gericht mehr. Das Ziel der Suche Gottes ist in Jesus vollendet. Und statt des Misstrauens zu Gott, was der Mensch seit Adam und Eva an den Tag gelegt hat, ist nun Vertrauen möglich. Als der Mensch ganz am Anfang sich von Gott abwendet, läuft Gott durch den Garten Eden und sucht den Menschen. Und er fragt: Mensch, wo bist du? Und diese anfängliche Frage, die klingt weiter, nicht nur im Garten Eden, sondern durch die gesamte Geschichte der Menschheit. Und diese Frage stellt Gott dir heute auch. Mensch, wo bist du? Wie wirst du reagieren? Gibst du dein Versteck auf? Stellst du dich ihm? Erkennst du deine Lage und seine Güte? Suche Gott und lasse dich von ihm finden. Du sagst jetzt vielleicht: Das habe ich schon längst getan. Gott hat mich gefunden, er ist mein Herr. Da habe ich einen Vorschlag für dich. Nimm dir Jesus als Beispiel. Werd selbst zum Sucher. Mach's wie Gott. Gehe Menschen nach und stell ihnen die gleiche Frage. Wo bist du? Diese Frage enthält im Kern das, was wir Evangelisation nennen. Sie stellt den Menschen vor die Frage nach seiner Beziehung zu Gott und zu seinem Nächsten. Sie weist auf die Trennung von Gott und auf die Versöhnung hin und auf die Suche Gottes nach seinen Menschen. Jesus sagt in Lukas 19, Vers 10, ich bin gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und weiter heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen.